Wir lesen hier in unserer Gemeinde Vers für Vers durch die Bibel und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Und wir sind in Epheserbrief Kapitel 2. Der Apostel Paulus betet für die Nachfolger Jesu in Ephesus. Und es ist ein gutes Gebet, das wir auch für uns beten können. Er hat für sie gebetet, dass der Herr die Augen eures Herzens erleuchte. Also der Herr lasse euch klar sehen. Erstens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Er hat die Herrlichkeit für dich bereitet. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Und dann zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, die er so sehr liebt, die er so sehr schätzt, dass er alles für sie gegeben hat. Er liebt dich. Und dann drittens, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Er ist bei dir, er ist mit dir, mit seiner allmächtigen Kraft, er wirkt in dir. Und zwar mit derselben Kraft, haben wir letztes Mal gelesen, mit der er den toten Leib Jesu wieder lebendig gemacht hat. Absolut übernatürlich, lebengebend, dynamische, allmächtige Kraft. Und er hat mit dir gewirkt, mit dieser selben Kraft. Er hat dich mit auferweckt, er hat dich mit lebendig gemacht. Das ist unser Punkt heute Morgen. Hier, wenn wir weiterlesen im Kapitel 2, im Vers 1 beginnt es: auch euch. Jetzt wird es persönlich. Und ist es nicht ein Segen, dass Gott persönlich mit dir wirkt und an dir wirkt? Es ist nicht nur irgendwie trockene Theologie, sondern es ist Beziehung, es ist Gottes Erfahrung. Und er hat schon lebensgebend an dir gewirkt, wenn du dich Jesus anvertraut hast. Seht hier, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. So waren wir ohne Jesus. Tot. Das heißt geistlich tot. Das heißt getrennt von unserem Schöpfer. Na, manchmal sagen wir, du bist für mich gestorben. Das heißt, die Beziehung ist tot. Tod bedeutet Trennung. Der physische, leibliche Tod ist die Trennung unserer Geistseele von dem Leib, der stirbt. Geistlicher Tod ist die Trennung von Gott. Warum waren wir tot? Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Ein Vergehen ist die Übertretung einer Vorschrift oder eines Gebots, eines Gesetzes. Also denkt an eine Geschwindigkeitsbegrenzung von mir aus. Auf dem Schild steht 80, du fährst 100, du wirst geblitzt. Du hast das übertreten. Du bekommst ein Bußgeldbescheid. Du hast das Gesetz übertreten, du bist schuldig geworden. Na, welche Gesetze oder Gebote Gottes kennt ihr? Du sollst nicht lügen, ja, zum Beispiel. Ja, schon mal gelogen irgendwer? Was macht dich das dann zu einem Lügner, gell? Was fällt euch noch ein? Du sollst nicht töten, ja. Schon mal getötet? Die Katze? Nee. Ja, interessant wird es, wenn wir Jesu Maßstab anlegen, der sagt, wenn du jemanden hast in deinem Herzen, dann bist du schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Schon mal getötet? Was kennt ihr noch? Was fällt euch noch ein? Welche Gebote Gottes kennen wir noch? Oder moralische Gesetze? Ja? Keine anderen Götter neben mir haben. Ja, hat sich dein Leben immer nur um den einen wahren Gott gedreht. Wie wärst du als Vater und Mutter ehren? Ja? Immer den Eltern gehorsam gewesen, sie immer respektvoll behandelt? Ist was für die Teens. Wenn wir das hochrechnen würden, wie viele Gebote, denkst du, hast du übertreten, so im Laufe deines Lebens? Denkst du, du schaffst das so 3 am Tag? Schaffe ich in 5 Minuten, wenn es sein muss? Es werden dann so ungefähr 1000 im Jahr, und rechne das mal auf dein Leben hoch. Also eigentlich, wir sind Schwerverbrecher, ne, wenn wir geistlich klar sehen vor Gott. Und ich glaube, die meisten Gebote oder Vorschriften übertreten wir bewusst, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, irgendwie so eine 30er-Zone und es ist viel Platz und ja, wohnt irgendein Politiker oder so, es macht überhaupt keinen Sinn und du denkst dir, was für ein Blödsinn. Ja? Und ich fahre dann mindestens 40. Kennt ihr das oder bin es nur ich? Ja, ich glaube, das Lachen offenbart unser Herz, gell? Und dasselbe ist es mit Gott eigentlich und mit seinen Geboten. Ich meine, wir wissen in unserem Herzen, wir sollten nicht lügen. Und wir sollten nicht stehlen. Wir sollten nicht respektlos sein den Eltern gegenüber. Wir sollten nicht begehren. Wir sollten uns immer um Gott drehen. Und unser Gewissen bezeugt uns das. Und wir übertreten es trotzdem. Was machen wir dann? Dann haben wir 2 Möglichkeiten. Erstens, ich kann mich demütigen. Ich kann es bekennen, kann sagen, ja, das war falsch. Ich kann es zu Jesus bringen. Ich kann umkehren davon und Vergebung bekommen, einen Neuanfang bekommen. Oder ich kann stolz sein und es ignorieren, diese Überführung in meinem Herzen. Ich kann versuchen, es wegzudiskutieren. Ich kann versuchen, den Standard zu senken, irgendwie mein Vergehen zu rechtfertigen. Oh nee, das war ja nur eine Notlüge oder so. Oder das war ja, nee, Sünde gibt es ja gar nicht. Und ich kann mein Gewissen abstumpfen. Ich kann die Richtung gehen. Und das ist nicht heil. Also vergehen und dann haben wir Sünde. Sünde bedeutet eigentlich so viel wie Zielverfehlung. Wenn die damals mit dem Bogen geschossen haben auf die Scheibe und die Scheibe nicht getroffen haben, haben sie gesagt, du hast gesündigt. Du hast das Ziel verfehlt. Und das Ziel unseres Lebens ist ultimativ Gott. Wir sind für ihn geschaffen, für die Beziehung mit ihm, für die Gemeinschaft mit ihm. Und so, wenn wir sündigen, verfehlen wir das Ziel. Das stört unsere Beziehung mit ihm. Und er will unser Heil. Seht ihr, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Und deswegen sagt uns Gott das, was er uns sagt, weil er unser Heil will. Und so, wenn wir sündigen, dann verfehlen wir auch unser Bestes, unser Ziel. Im Römer Brief Kapitel 6 heißt es, der Lohn, also die Konsequenz der Sünde, ist der Tod. Geistiger Tod, Beziehung mit Gott, Tod in irdischen Beziehungen, die kaputt gehen, Tod in meiner Seele, Zerstörung. Jede Sünde trägt eine negative Frucht schon in sich. Also wir sehen praktisch, wenn wir sündigen, sehen wir Tod in unser Leben. Das spüren wir nicht immer gleich sofort ganz krass. Ich meine, die Versuchung ist ja, dass Sünde Spaß macht. Erstmal, ne? Dass es uns Befriedigung verspricht. Also du bist habgierig und du klaust. Lass ein bisschen was mitgehen. Denkst, ach, cool, dass ich das Ding jetzt habe. Ne? Erstmal, bis dann dein schlechtes Gewissen anklopft. Oder du hast Lust und du gebrauchst Frauen zur Selbstbefriedigung, so ohne Hingabe, ohne Commitment. Du lügst und du erschwindelst dir irgendeinen Vorteil. Und ja, hey, erstmal denkst du, ja, ist ja cool, ja, habe ich ja was davon. Ja, das Befriedigung, die Sünde verspricht. Aber was passiert? Du siehst Entfremdung in deine Seele. Entfremdung von Gott, von dir selbst, von deinen Mitmenschen. Du siehst Einsamkeit, Trockenheit, Zerstörung in dein Leben. Da ist eine bittere Frucht, die da wächst. Und deswegen, je früher du umkehrst, desto besser. Und wie gesagt, Gott liebt dich. Und deswegen sagt dir Gott das, was er sagt. Gottes Gebote sind nicht die Einschränkungen von irgendeinem Tyrannen, der versucht dir den Spaß zu verderben in deinem Leben. Ganz im Gegenteil. Gottes Gebote sind die liebevolle Richtungsweisung eines liebenden, guten Vaters, der seine Kinder beschützen will. Versteh das, er meint es wirklich, wirklich gut mit dir. Und das, was er dir sagt, ist wirklich, wirklich gut und wirklich heil. Und wenn er dir etwas verbietet, dann deswegen, weil es dich verletzt, weil es dich zerstört. Wenn wir alle geistlich absolut klar sehen könnten und alle Konsequenzen von unseren Entscheidungen sehen könnten, wir würden immer Gottes Weg wählen. 100% ist 100% das Beste. Das absolut Beste für uns. Und ich habe das gelernt in meinem Leben, wenn ich auf Gott höre, wenn ich ihm gehorche, wenn ich es auch manchmal nicht verstehe, warum, aber wenn ich ihm einfach stur gehorche, dann ist es gut, dann ist es heil. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, naja, ich weiß besser und ich will mir das jetzt gönnen und ich bin ungehorsam und ich höre nicht, dann falle ich auf die Schnauze und dann tut es weh. 100%. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergebungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ist eine Phrase. Söhne des Ungehorsams sind einfach die Ungehorsamen. Also, ihr wandeltet, ihr lebtest gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, also dem Zeitgeist, dem Lebensstil dieser gottlosen, gegen Gott rebellischen Welt. Wir sind da mitgeschwommen in diesem Fluss. Wir sind mitgelaufen, zum Beispiel mit den gottlosen Vorbildern, die wir im Fernsehen sehen oder in Filmen. Oder mitgelaufen mit den stolzen atheistischen Professoren oder diesen falschen Idealen, die die Werbung uns eintrichtert. Mitgelaufen mit dem, wo unsere Kultur sagt, hey, das ist cool, das ist in. Und vielleicht hast du ja so gesagt, wir alle tun's. Ja, genau. Tote Fische schwimmen mit dem Strom und es gibt viele davon. Aber lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und im Vers 2 haben wir auch gesehen, wer diesen Strom lenkt. Gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Satan. Dieses rebellische, böse, okkulte, geistliche, persönliche Engelwesen. Also da steckt teuflische, da steckt dämonische Aktivität dahinter. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Den meisten Menschen ist es nicht bewusst. Aber wir waren sozusagen am Angelhaken des Teufels, der uns von Gott wegziehen will, der uns zerstören will, weil er hasst Gott und er will so viele seiner geliebten Kinder wie möglich mit in die Hölle nehmen. Und er lügt uns und er täuscht uns und er macht uns das vor. Es gibt so diese Geschichte, wo ja, ein Mensch in die Ewigkeit gehen soll und Teufel kommt zu ihm und sagt, ja, hier, Himmel habe ich keinen Zutritt, kann ich dir nicht zeigen, aber guck mal, So wird es in der Hölle sein. Und er zeigt ihm hier so einen Film von einer Party, von einer Orgie, wo die Leute wirklich so alle Sau rauslassen. Und der Typ sagt, ja klar, da will ich hin. Und er sagt, okay. Und er wacht in der Hölle wieder auf und es ist äußerste Finsternis und Zähneknirschen und Kälte und Einsamkeit. Und er schreit, hey, was ist los? Du hast mich betrogen, was ist mit dem Film? Und er sagt, ja, der war von der Werbeabteilung. Wir waren auf dem Weg in die Hölle, in die ewige Trennung von dem, was Leben ist und dem, was heil ist, in der Trennung von Gott. Also erstens, wir waren ohne Jesus tot, entfremdet und getrennt. Zweitens, wir waren Mitläufer ins Verderben. Und drittens, wir waren am Angelhaken Satans. Vers 3, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr. Also mit denen sind wir umgegangen, mit denen hatten wir Gemeinschaft. In den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Also wir haben triebgesteuert gelebt wie Tiere, gesteuert von diesen sündigen Impulsen in unserem Leben. Wir haben das getan, wonach wir uns gerade gefühlt haben. Wir waren Sklaven unserer Gefühle, Sklaven unserer eigenen dummen, perversen, hochmütigen Gedanken und Ideen. Und wir waren völlig unfähig, Nein zu sagen zur Sünde. Und nahmen uns mehr und mehr ein. Wir waren versklavt. Also viertens könnten wir sagen, wir haben ein verdorbenes Leben gelebt. Und dann heißt es hier, wir waren Kinder des Zorns. Fünftens. Das heißt, wir waren verdammt durch unsere Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er wird die Sünde richten. Sein Zorn wird die Rebellen gegen ihn, den souveränen König dieses Universums, treffen. Epheser 5, Vers 6, Kolosser 3, Vers 6. Der Zorn Gottes kommt über alle Söhne des Ungehorsams. Manche haben Probleme mit diesem Bild von dem zornigen Gott. Weiß nicht, hat irgendwer von euch Probleme damit? Warum? Das ist die andere Seite der Medaille von Liebe. Ist es nicht richtig, wenn ein Vater zornig ist über die Misshandlung seines Sohnes oder die Vergewaltigung seiner Tochter? Ich meine, was für ein Vater wäre das, der nicht zornig wäre darüber? Ist nicht richtig, dass du zornig bist über Hitler und seine Schergen oder Pol Pot und wenn wir diese Bilder sehen von Ermordeten in KZs oder gefolterten Menschen? Ich meine, wenn irgendeine Liebe in dir ist für Menschen, wie kannst du nicht zornig sein über diese Verbrechen? Zorn ist eine Emotion erstmal. Und es gibt einen selbstsüchtigen Zorn. Ist meistens, wenn wir zornig sind, sind wir deswegen zornig. Es gibt aber auch einen heiligen, gerechten Zorn. Und Gottes Zorn ist gerecht. Gottes Gericht ist gerecht. Das ist parallel. Ne? Zorn steht für Gericht auch. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Gottes Liebe wird dadurch sichtbar, dass er diesen gerechten Zorn, dass er dieses gerechte Gericht über unsere Übertretungen und Sünden in der Person von Jesus Christus in sich selbst aufgenommen hat und getragen hat für uns am Kreuz. Also er, der Sündenlose, der ein sündenloses Leben gelebt hat, hat Platz getauscht mit uns, den Sündern, den Schuldigen, den Rebellen. Und er hat das gerechte Gericht dafür erlebt am Kreuz, an unserer Stelle. Er hat die Konsequenz unserer Schuld, die Trennung, den Tod erlebt, damit wir im Austausch frei sein können davon und wir Kinder Gottes sein können. Also er hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen können. Und ich möchte das auch ganz klar sagen, jede Sünde, jede Rebellion gegen den heiligen Gott wird gerichtet werden. Wenn du Jesus annimmst, wenn du dich Jesus anvertraust oder ihm anvertraut hast, dann wurde sie schon gerichtet in Jesus am Kreuz. Und deine Schuld ist gesühnt. Und Gott wird sie dir nie mehr entgegenhalten. Aber wenn du selbstgerecht bist, wenn du stolz bist, wenn du Jesus ablehnst, ja, dann wirst du selbst gerichtet werden in der Ewigkeit. Dann wirst du das Gericht über deine Sünde und die Konsequenz deiner Sünde selbst erleben in der Ewigkeit. Also kehr um, bevor es zu spät ist. Gott sagt uns in seinem Wort, hier in diesem Leben ist der Zeitraum, in dem wir uns entscheiden können. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, umzukehren und dich retten zu lassen von Jesus. Wenn du stirbst oder wenn Jesus wiederkommt, dann ist es zu spät. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wir könnten an Johannes 3, Vers 16 denken, gell? So hat Gott die Welt, das heißt uns Menschen in der Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, das Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und dann heißt es im Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Oder Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, sehen schon, Glauben und Gehorchen gehört zusammen, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also triff deine Entscheidung jetzt. Jesus bietet dir Vergebung, er bietet dir Befreiung von deiner Schuld an. Wie nimmst du sie an? Indem du dich ihm anvertraust. Stell dir vor, du bist am offenen Meer, am Absaufen, schreist um Hilfe und irgendein Rettungshubschrauber oder ein Boot wirft dir einen Rettungsring zu. Jesus ist der Rettungsring, den Gott dir zuwirft. Was machst du? Philosophierst du über Rettungsringe? Sagst du, ja, schöner Ring, aber ich weiß nicht. Oder bist du so ein Theoretiker, der sagt, ja, ich glaube, dass es Rettungsringe gibt. Ich glaube, dass Rettungsringe die retten, die ihn ergreifen. Wird dich das retten? Nee, du musst ihn selbst ergreifen. Und das ist Jesus für uns. Du musst dein Vertrauen von deiner eigenen Selbstgerechtigkeit, von dir selbst wegsetzen auf Jesus allein. Ihn ergreifen, das, was er für dich getan hat. Dann wirst du gerettet. Wichtig, dass wir das verstehen, dass wir da ganz klar sehen in diesen Dingen. Ich bete, dass der Herr uns diese geistige Klarheit schenkt. Kein schönes Bild, oder? Was der Paulus uns hier vor Augen malt. Ohne Jesus waren wir tot und entfremdet. Und zweitens, wir waren Mitläufer in dieser Welt. Drittens, wir waren am Angelhaken Satans. Viertens, wir waren verdorben. Fünftens, wir waren unter dem Zorn Gottes. Wir waren dem Gericht geweiht. Im Englischen könnte man sagen, wir waren so Dead Man Walking. Gab es mal einen Film, gell? Das ist so eine Phrase für die im Todestrakt auf ihre Hinrichtung warten für irgendwelche Verbrechen. Das war unser geistlicher Zustand. Es ist ein dunkles Bild, aber es ist wahr. Aber nun wird er einen Edelstein auf diesen schwarzen Hintergrund legen. Seht hier im Vers 4. Gott aber. Es ist wunderbar, wenn in der Bibel steht Gott aber. Hier haben wir den ganzen Schrott, diese ganze Finsternis, diese ganze Verdorbenheit, dieses ganze Elend. Gott aber. Gott macht den Unterschied. Egal wie dunkel es ist in deinem Leben gerade, egal womit du gerade kämpfst, wende dich an ihn. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen. So ist unser Gott. Er ist barmherzig. Er ist liebevoll. Sehen wir in Jesus. Um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, also nicht nur Jesus, sondern auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Kann ich ein Halleluja hören? Wir waren tot, er hat uns mit auferweckt, er hat uns lebendig gemacht. Wir waren geistlich mausetot, wir waren schuldig, wir waren korrupt, wir waren pervers, wir waren blind, wir waren verdorben, wir waren auf dem Weg in die Hölle und er hat uns mit Jesus lebendig gemacht. Er hat uns ein Leben geschenkt in Beziehung mit Gott. Ein heiles Leben, ein freies Leben, frei von dieser Verdammnis, frei von unserer Schuld, frei von der Sklaverei der Sünde. Wir sind lebendig. Hey, das sollten wir feiern. Ich meine, wir sitzen hier und sagen, oh ja, wir sind auferweckt, wir sind lebendig. Hey, wir waren tot, wir sind lebendig, das sollten wir feiern. Deswegen treffen wir uns hier, das sollten wir feiern, nicht nur jede Woche, sondern jeden Tag. Und es war total unverdient für uns. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Durch Gnade seid ihr errettet. Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst oder ein Geschenk. Du hast das nicht verdient. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also nicht wegen uns, sondern mit ihm, mit Christus Jesus. Spricht hier von unserer geistlichen neuen Geburt. Wir sind geistlich lebendig geworden. Wir haben Beziehung bekommen mit Gott. Wir sind mit ihm, wir sind in ihm, das heißt verbunden mit ihm, geistlich schon mit ihm im Himmel. Das ist unsere geistliche Position. Und das wird auch sehr bald die wirklich zur Fülle erfahrbare Realität werden, wenn wir zu ihm gehen in die Ewigkeit. Also wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung. Und seht hier Vers 7, damit in den kommenden Zeitaltern, also in den nächsten Billionen, Milliarden, Trillionen von Jahren, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ist nicht wunderbar? Das ist Gottes Plan für uns. Er wird uns für immer gnädig sein. Er wird uns mit dem ganzen Reichtum seiner Gnade überhäufen in alle Ewigkeit. Und es gibt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Vers 8 nochmal, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also unsere Errettung aus unserer Entfremdung und Verdorbenheit und Sklaverei und dem ganzen Elend war allein aus Gottes Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk, das wir durch Glauben, das ist die offene Hand von Gott, empfangen haben. Damit niemand sich rühme. Niemand kann sich rühmen, hey, ich habe ein Geschenk angenommen. Wirklich. Den Ruhm bekommt der Geber, oder? Nicht der Empfänger. Es ist nicht durch unsere Werke. Ich war ein bisschen besser als du. Oder ich bin in die Kirche gegangen, zumindest mehr als du. Ich war ein guter Mensch. ich habe gespendet, ich habe meditiert, ich habe Bedürftigen geholfen, ich habe viel gebetet und gefastet und viel in der Bibel gelesen und deshalb bin ich gerettet, deshalb komme ich jetzt in den Himmel. Nee, keiner war gut genug. Niemand hat es verdient. Jesus hat uns in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also der Maßstab ist Perfektion. Wenn du nicht perfekt bist, sorry. Wenn der Maßstab ist, du musst 10 Meter hoch springen, ist es völlig egal, ob du 50 Zentimeter springst oder 1 Meter oder von mir aus 3 Meter. Für die, die bei Olympia waren. Alle kommen zu kurz. Du erreichst das Ziel nicht. Also es ist alles nur wegen Jesus. Es war nicht irgendwie so eine Partnerschaft. Okay, Jesus, ich so 30%, du 70%. Nee, du hast die Sünde gebracht und er hat alles andere gebracht. Also 100% Jesus, 100% Geschenk, 100% Gnade, unverdiente Gunst. Also deswegen kommen wir auch hier zusammen, nicht um uns auf unsere Schulter zu klopfen, sondern um ihn zu preisen. Geht um ihn. Vers 10, denn wir sind sein Gebilde. Kunstwerk bedeutet das Wort eigentlich. Poema, also im Englischen Poem, ein Gedicht, ja, kommt von diesem Wort. Wir sind sein Gebilde, wir seine Gemeinde, seine Jünger. Wir sind sein Gebilde, sein Kunstwerk. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also, dass wir aus Gnade gerettet sind, ist kein Widerspruch zu guten Werken. Das heißt nur, dass wir nicht wegen unserer guten Werke gerettet sind. Die Grundlage ist Jesu Werk am Kreuz für uns allein. Aber wir sind für gute Werke gerettet. Errettung ist nicht nur von etwas, sondern auch für etwas. Das ist sein Plan für uns als seine neuen Geschöpfe. Ihr wisst es, Jesus hat uns das ganz einfach gesagt. Er hat gesagt, Gottes Programm für dein Leben ist, dass du Gott liebst, mit allem, was du bist und hast, und dass du deinen Nächsten liebst, deine Mitmenschen. Gott lieben und die Menschen lieben. So einfach ist es. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir müssen uns Beziehung mit Gott nicht erarbeiten. Die wird uns einfach geschenkt. Und wir dürfen aussteigen aus diesem religiösen Hamsterrad und wir dürfen ruhen in Jesus. Also unsere Errettung, unsere Vergebung, die ist uns absolut sicher in Jesus und die ist auch absolut unabhängig von uns. Aber dann dürfen wir aus dieser Beziehung mit Jesus in Gemeinschaft mit ihm als seine Mitarbeiter ans Werk gehen und unsere Mitmenschen segnen und lieben und beschenken und diese Gnade weitergeben, die wir von ihm empfangen haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist eine zutiefst sinnvolle und befriedigende Art, unser Leben zu verbringen. Und es ist natürlich für neugeborene Menschen. Und ich finde es so wunderschön, biblisches Christentum ist wirklich einfach. Vertraue dich Jesus an, lass dich retten aus Gnade, lass dich lieben und beschenken von Gott und dann reagier auf seine Liebe. Liebe ihn zurück, sei ihm gehorsam, folge ihm und lieb mit ihm gemeinsam die anderen Menschen, die er erschaffen hat und die er liebt. Er hat gesagt, was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist es. Das ist Christentum. Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Nicht super kompliziert. Oh, was ist Gottes Willen für mein Leben? Nicht kompliziert. Liebe Gott und lieb deinen Nächsten. Du weißt, wie es geht. Tu ihnen, was du gern hättest. Goldene Regel. Gar nicht kompliziert. Aber ist nicht so einfach. Muss nicht in den Gottesdienst gehen und Bibel lesen und beten und evangelisieren. damit ich gerettet werde oder zumindest damit ich gesegnet werde. Nein, musst du nicht. Wenn du Jesus vertraust, bist du gerettet, völlig unabhängig von dir. Jesus genügt. Und weißt du was? Gott liebt dich völlig unabhängig von diesen Dingen. Aber du darfst und du willst, weil du ihn liebst. Du musst Verliebten nicht sagen, hey, red mit ihm. Oder lies ihren Liebesbrief. Oder erzähl anderen von ihr. Nee, das kommt ganz natürlich. Da brauchst du kein Gesetz, da brauchst du keine Gesetzlichkeit. Also ich bete nicht, weil ich muss. Weil ich mir irgendwas verdienen muss, sondern weil ich die Gemeinschaft mit ihm mag. Ja, ich darf mit ihm reden. Das ist wunderbar. Mit dem allmächtigen Schöpfer, mit dem Gott, der mich so liebt. Ich darf mit ihm kommunizieren. Wunderbar. Ich lese in der Bibel nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Ich will ihn besser kennenlernen und ich will wissen, was er mag und ich will wissen, was er mir sagt, weil er ist der Konstrukteur, er hat mir eine Betriebsanleitung gegeben für mein Leben sozusagen. Ich möchte es gerne wissen, wie ich heil leben kann. Ich will das kennen. Er meint so gut mit mir, er ist so ein guter Herr. Ich preise ihn, nicht weil ich muss, um mir irgendwas zu verdienen. Herr, Halleluja, Halleluja, weil ich brauche 10 Euro oder meistens wollen die Leute 10.000 oder Millionen oder den Ferrari oder mehr. Ne? Oder ich preise dich, weil ich will eine Frau oder ein Haus oder sonst irgendwas. Ja? Völliger Quatsch. Ich preise ihn nicht, weil ich muss, nicht weil ich mir dadurch irgendwas verdienen kann, sondern weil ich ihn liebe. Wegen seiner Gnade, weil er so gut ist. Ich erzähle anderen nicht von ihm, weil es meine Pflicht ist, sondern weil ich begeistert bin von ihm. Und ich möchte, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Ich möchte, dass andere heil werden. Und wir kommen zusammen im Gottesdienst, um ihn gemeinsam zu lieben. Wir sind sein Leib. Und ich mag mit seinem Leib verbunden sein. Hey, das wäre ein sehr komisches und ein sehr makabres Glied, das sagt, ich will vom Leib getrennt sein. Ich will losgelöst sein vom Leib. Ich mag euch nicht zu viele grafische Dinge da im Kopf setzen. Das wäre ziemlich makaber. Und ich meine, der Punkt ist, wenn du losgelöst bist vom Leib, dann bist du auch losgelöst vom Haupt. Glieder gehören am Leib zusammen. Und der Leib gehört zum Haupt. So ist es richtig, so ist es heil. Es geht um ihn. Sonst ist es nicht gesund. Glieder, die getrennt sind vom Leib, verpassen jede Menge. Also sei völlig frei. Reagier einfach auf ihn. Und tu das, was einfach natürlich ist. Für ein neugeborenes Kind Gottes. Mach es nicht komplizierter. Liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Feier die Gemeinschaft mit ihm und wenn er dir etwas sagt, dann tu es einfach. Vertraue ihm. Paulus schreibt an Timotheus, mein liebes Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das möchte ich euch heute mitgeben, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Für deine Errettung, für dein tägliches Leben, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Paulus hat das immer wieder gesagt, ich befehle euch Gott an und sei in der Gnade. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast, Herr. Und Vater, wenn wir nicht begeistert sind darüber oder nicht mehr begeistert sind darüber, dann weck uns auf. Herr, lass uns geistig klar sehen. Und Ja, schenk uns neu die Freude an unserer Errettung. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, mit mehr von dir, damit wir mehr dein Herz haben. Schenk uns Hunger nach deinem Wort, nach der Gemeinschaft mit dir. Schenk uns ein Herz für unsere Mitmenschen, die verloren sind. Herr, schenk uns, dass wir noch viele mitnehmen können, dass sie auch dich mit uns anbeten und dich lieben und sie mit uns in deine Herrlichkeit gehen. Vater, segne unser Camp nächste Woche. Wirke du Gutes unter uns und durch uns, Herr. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen als dein Leib. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen.